Mi va a entrar el coso, Danilo.
Rally Talk, dein Offroad Racing Motorrad Podcast. Hier gibt's alles zum Thema Rally, Enduro und Offroad Racing. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rally Talk. Und wie ihr am Intro schon gehört habt, zumindest die, die schon länger dabei sind, hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar nicht nur das Intro ist neu, sondern auch, dass wir mit dieser Folge das erste Mal auf dem SSMP-Podcast und auch auf dem Bearcast am Start sind. Das hat den Hintergrund, ihr habt so viel Bock auf Rallye und wir haben so geiles Feedback bekommen, dass wir uns entschieden haben, dass wir das zukünftig parallel auf beiden Streams laufen lassen, also wie auch Dakar FM. Dakar FM wird es natürlich weitergeben, immer zu den großen Rallyes und so werden wir da berichten und dazu gibt es einfach für euch den Rallye-Talk auf die Ohren, denn ihr wollt schon scheinbar Rallye, also bekommt ihr auch Rallye. Und für die erste, ja, gemeinsame Folge oder Folge, die auf beiden Streams läuft, da haben wir uns natürlich einiges einfallen lassen. Das heißt, zum einen gibt es jetzt, wenn diese Folge online ist, das offizielle Rallye-Talk-Shirt bei uns im Store dirtyrocks.de. Einfach mal reinchecken und euch das neue Rallye-Talk-Shirt angucken und eventuell gönnen, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten lohnt sich da natürlich auch immer mal wieder einen Blick reinzuwerfen und gucken, was wir Neues an den Start gebracht haben. Und das andere, was diese Folge hier besonders macht, die ist ein bisschen länger als sonst. Sonst versuche ich das ja immer in so ein bisschen einem halben Stunden Rahmen zu halten. Dieses Mal, wie gesagt, wird das eine ganze Ecke länger und wir haben auch einen Interviewgast. Also, ihr hört jetzt nicht mir hier fast eine Stunde lang zu, sondern ich habe einen Gast und das ist wirklich was echt Besonderes und freut mich wahnsinnig, dass sie hier ist. Und zwar ist gleich bei mir im Gespräch die liebe Sarah Greilinger zu Gast. Da auch nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und der Hintergrund, warum wir das machen, ist ja so, wir haben jetzt über die Dakar ganz viel gesprochen, über die Fahrer, was da so passiert, haben uns diesen Wettkampf angeguckt und haben auch mit ganz vielen Fahrern gesprochen. Jetzt ist es aber so, wir haben das immer mal wieder am Rande auch, oder nicht nur am Rande, sondern schon auch immer mal wieder angesprochen, dass natürlich da eine wahnsinnige Teamleistung dahinter steht, also die Malemoto-Fahrer, ja, die müssen das selber machen, aber hinter den ganzen anderen Fahrern, die sind mit einem Team unterwegs und da steckt enorm viel Team-Spirit, Teamleistung dahinter. Und das geht oft ja auch in dieser Berichterstattung, egal auf welchem Kanal, so ein bisschen unter. Natürlich, die Fahrer sind so die Gladiatoren der Wüste, die stehen da im Fokus, aber sind wir mal ehrlich, egal wie gut die Jungs fahren können, ohne dieses ganze Hintendran, ohne diese ganze Unterstützung durch diesen Support vom Team, könnten die gar nicht diese Leistung bringen. Das hat Adrian van Beveren zum Beispiel auch in einem Interview gesagt dieses Jahr auf der Dakar. Und das war für mich einfach mal Grund genug zu sagen, hey, wir wollen doch einfach mal richtig tief hinter die Kulissen schauen und gucken, was macht denn so ein Team überhaupt? Wie sieht denn ihr Alltag aus? Wann beginnt denn so eine Vorbereitung für eine Rallye? Und ganz, ganz, ganz viel mehr. Und das war ein riesen, riesen Glück. Da auch nochmal Danke an den Tim Jüstel. Der hat das Ganze auch so ein bisschen uns zusammengebracht, sage ich mal, mit ermöglicht. Und ja, ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht weiter, sondern wir gehen direkt rein ins Interview mit der Sarah. Und da werdet ihr dann auch erfahren, warum sie so einen Einblick hat in diese ganze Rallye-Szene, was sie genau macht. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, Sarah, grüß dich und schöne Grüße erstmal nach Österreich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns im Podcast im Rallye Talk zu Gast bist. Und ja, danke fürs Dasein auf jeden Fall.
Servus, Chris. Vielen, vielen Dank für die Einladung und genau, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Und jetzt natürlich erstmal die große Frage, was verbinde dich mit dem Rallye-Sport. Vielleicht willst du dir einmal kurz vorstellen, was du machst. Und ich sage mal so, der eine oder andere Zuschauer von Red Bull TV und Co., der hat dich vielleicht sogar schon mal da irgendwo im Fernsehen oder so entdeckt.
Genau, vielleicht irgendwann schon mal vorbei huschen sehen. Genau, ich bin die Sarah. Ich arbeite für das KTM Husqvarna und GasGas Rallye-Team als Teamkoordinatorin. Und kümmere mich hauptsächlich um die ganze, genau, Organisation, Koordination vor die Events und aber auch während die Events. Ich schaue einfach, dass genau das alles so läuft, wie es soll, und bin Ansprechperson für die Fahrer, fürs Team, für alle Partner, für die Rennorganisationen, für unsere Partner wie Red Bull oder Sponsoren. Und genau, schau einfach, dass alles hoffentlich so läuft wie geplant.
Boah, das ist wahnsinnig spannend. Mir fallen da gleich tausende von Fragen ein. Wenn ich irgendwas frage, wo du sagst, na, das kann ich jetzt nicht sagen, dann ist das natürlich vollkommen okay. Nicht, dass du irgendwie Ärger bekommst, wenn wir versuchen, dir
Auf gar
irgendwelche
keinen Fall.
Konzerninternas oder sowas zu entlocken. Aber ey, das ist ja jetzt nicht so der normale 9-to-5-Job, wo man irgendwie in der Grundschule sagt, Mensch, das schreibe ich in mein Freundebuch oder so, wenn es sowas noch gibt. Das möchte ich später mal werden. Wie bist du zu dem Job gekommen? Was hast du davor gemacht, dass du jetzt da gelandet bist und da so mitten in diesem Rallye-Geschehen bist?
Das stimmt auf alle Fälle. Also, wenn mir jemand allein schon vor wahrscheinlich 6 oder 7 Jahren gefragt hätte, was ich mal mache, war ich nicht da drauf gekommen. Ich bin mit Motorsport nicht aufgewachsen. Ich habe nie was mit Motorsport oder mit KTM zum tun gehabt und bin da ganz, ganz zufällig 2014 nach dem Abi, keine Ahnung, war es dann 18, war es irgendwie nicht so richtig, was man da sieht, macht man Ausbildung, geht man studieren. Und ich war dann einfach auf der Suche nach einem Praktikum, weil ich einfach wissen wollte, okay, was ist Arbeiten überhaupt? Man ist jetzt sehr viel lange zugegangen, aber irgendwie weiß man dann nicht so richtig, was man da soll. Und bin dann zufällig im KTM Rally Team gelandet. Natürlich, wie es oft leider so ist in dem Business, durch Vitamin B. Und habe dann eigentlich erstmal gefragt, was ist KTM eigentlich? Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich war wirklich, also zero, geschweige denn Rally, gar keine Ahnung. Und dann haben wir gedacht, ja, ganz ehrlich, was habe ich zum Verlieren? Ich mache das jetzt einfach und bin dann da mit 18 hinspaziert. Und damals war noch alles viel, viel kleiner. Also es war, da war man noch im alten Motorsportgebäude und auch die Rallye an sich war noch eher ein kleines Team. Und genau, da habe ich dann so ein bisschen reingeschnuppert, habe ein bisschen bei der Dakar Vorbereitung geholfen, also die ganze Registrierung, dann ein bisschen so Teambegleitung, ein bisschen Teile zusammengerichtet und das alles. Und es hat eigentlich super passt und ich habe mich mit den Jungs dann gleich gut verstanden und bin dann studieren gegangen. Ich habe in Bayreuth BWL studiert und bin dann in die Semesterferien eigentlich immer wieder zurück zu KTM, weil das einfach schon passt hat. Ich habe dann 2015 eben und 2016 auch dann mein Pflichtpraktikum vom Studium aus bei KTM gemacht und habe halt dann immer so im August, September für die Dakar-Vorbereitungen bin ich zurück. Ich habe dann schon gewusst, okay, das fällt oh, das muss ich machen, war leicht für die Jungs und war super für mich. Hab mir natürlich ein wenig ein Geld dazu verdient und hätte jetzt aber immer noch nicht geglaubt, dass das was ist, wo ich später land, nach dem Studium.
Ach, das ist ja voll
Und
spannend, ey.
ja, und dann, also mir hat es dann schon ein bisschen so interessiert, aber ich bin aufgewachsen mit Fußball. Mein Papa war Fußballspieler, früher quasi profimäßig, so halb. Und ich bin dann mit dem aufgewachsen. Ich spiele seit die weiß ich nicht, seit die 10 oder 11 ich bin, Handball im Verein, das waren eher so diese Ballsportarten,
Ja.
die ich auch dann im Fernsehen verfolgt habe. Und irgendwie war das dann so, okay, das gibt's auch und das ist eigentlich ganz, ganz cool. Und dann war ich fertig mit dem Studium und dann war es halt die Frage eben, wo ich hingehe, mache ich noch einen Master oder dann nicht so richtig wisst und bin dann nach München und habe in einer Eventagentur so ein Trainee-Programm gemacht. Und ja, das habe ich aber dann eben mal fertig gemacht und dann hat mich KTM, dass eine Stelle frei wird im Administration Management. Die haben sich irgendwie schwader, die zu besetzen und haben dann einfach überlegt, so wer da gerne einfallen. Und meine damalige, ja, so Bürokollegin hat eben auf mich gedacht. Und dann haben sie gefragt, was ich so tue. Und dann habe ich gewusst, okay, die Chance muss ich auf alle Fälle wahrnehmen. Und bin dann, genau, eigentlich einen Monat später habe ich bei KTM im Administration Management, hat das damals geholfen, angefangen. Und habe dann hauptsächlich so, ja, Travel Management für Moto 3, damals nur Moto 2, für so Track Support Teams, fürs MotoGP
Ah,
Test
also
Team, haben wir um die
eher
ganze,
straßenorientiert noch so unterwegs gewesen, ja.
genau, eigentlich Road Racing und davon habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Im ersten Mal, da ist immer um MotoGP Spielberg, MotoGP Misano und ich habe dann einfach gefragt, ja, und wann fahren diese Moto 3 und Moto 2? Das steht immer nur, ich habe nicht einmal gewusst, dass die an dem gleichen Rennen da gefahren. Also, das ist halt erst Moto 3, dann so weit weg war ich von diesen
Ja.
ganzen ganz ein Motorsportthema. Und dann habe ich gewusst, okay, wenn ich mich jetzt da einfuchs, dann könnte es echt cool werden. Und dann habe ich echt gesagt, okay, gib dem jetzt einfach eine Chance und schau, ob mir das begeistern kann. Und das hat dann quasi 2, 3 Monate dauert und dann war ich voll drinnen und habe halt das dann auch kapiert, verfolgt, habe dann die Leute kennt, bin dann, ah, das war cool, dann auch von meinem Chef, ob ich das einmal mitfahren darf, dass ich mal das wirklich vor Ort sieht. Und
Ach ja, geil,
seitdem
ja.
konnte ich mir kein Leben ohne Motorsport mehr vorstellen. Das ist unvorstellbar, dass ich vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren damit noch nichts anfangen habe können, weil jetzt sie alles einfach da drum dreht. Also
Wahnsinn.
das war echt cool.
Also
Voll.
ich finde
Und
das
dann
schön,
ist
dass du das so
eben.
erzählst. Finde das, also selber, also ich bin lang nicht so tief drin im Motorsport wie du. Ich versuche selber so ein bisschen anfangen, Rallye zu fahren und so einen kleinen Enduro Cup. Aber ich bin schon
Ja.
seit kleiner Junge irgendwie als Motorsport begeistert irgendwie, glaube ich, auf die Welt gekommen und bin auch bei 24 Stunden am Nürburgring und so, also mit Autos und so. Und ich finde diese Faszination, wenn einen das einmal gepackt hat, so dieses, das ist auch schwierig, jemanden das zu beschreiben, der das nicht kennt oder so, was dieses Motorsport-Ding so besonders macht irgendwie. Aber wenn einen das mal gepackt hat, dann lässt einen das echt nicht mehr los.
Auf jeden Fall, genau. Wenn es die Arme hat, dann hat es die. Und dann geht einfach nur mal. Na, das ist echt richtig, richtig cool. Genau, und dann durch Zufall ist der Job in der Rallye frei geworden und dann war das eigentlich für alle fast selbstverständlich, dass ich dann da nachrutsche, weil das war, was ich im Praktikum dann auch gemacht habe. Und für mich war das dann auch sofort klar, dass ich das auf alle Fälle machen möchte. Und dann, genau, war mein erster Dakar 2020. Also jetzt habe ich die vierte Dakar gemacht,
Ach,
genau.
krass, ey. Ja, Wahnsinn. Da an der Stelle, da muss ich jetzt aber doch mal ganz neugierig nachfragen. Du hast gesagt, du warst jetzt auch beim Road Racing, also MotoGP dabei, was ja auch ein Wahnsinns-Motorsport-Zirkus ist. Da würde mich einfach mal interessieren, wenn du das jetzt so vergleichst zu dieser Rallye-Welt. Ich meine, klar, man fährt auf Asphalt und man fährt auf einem Rundkurs, man hat nicht dieses wandernde Biwak und so. Und MotoGP, würde ich mal behaupten, ist nochmal um ein Vielfaches teurer als Rallye Dakar. Und die Bikes sind natürlich ganz anders, aber vielleicht auch so, ja, zwischenmenschlich klingt vielleicht böse, aber wo siehst du da so die Hauptunterschiede, jetzt gerade auch im Teams oder so, oder auch von den Fahrern, vielleicht von den Typen oder so, zwischen der MotoGP und der Dakar?
Definitiv gibt es da Unterschiede. Also, es ist, genau, man möchte jetzt da nicht besser reden, aber das in der Rallye, das ist schon echt manchmal zart. Unsere Tage starten teilweise also unser frühester Tag bei der Dakar, der Wecker hat um 2:15 Uhr gelandet, rennt die ins Bett gegangen.
Ja, Wahnsinn, ey.
Und das heißt, dein Tag startet einfach extrem bald, aber trotzdem ist eigentlich nie vor 9, 9:30 Uhr einmal eine Ruhe. Das heißt, du hast eigentlich wirklich Tage, die haben 18, 19 Stunden lang und gehst aber dann nicht in dein Hotelzimmer, nimmst dann eine warme Dusche, kannst einen runden Fernseher schauen oder so, sondern du gehst dann entweder im LKW duschen oder in so einen Duschcontainer, wenn du Glück hast, ist das Wasser warm und dann putzt deine Zehen mit Flaschenwasser, weil du sonst vom Klo gar nicht mehr runterkommst und dann schlupfst in dein Zelt und es kann sein, dass es kalt ist, es kann sein, wie dieses Jahr, dass es einfach regnet, dass
Das war
alles
ja so schlimm,
fastig
ey. Ihr
ist
habt mir
und
so leid getan bei den
ja,
Bildern. Ihr habt mir echt so leid getan. Ich so, oh nein, ey, da fährst du ein Wüstenrennen, um dir dann Gummistiefel aus Abfallsäcken zu bauen, ey. Das darf doch nicht wahr sein.
extrem, ja, genau. Und das ist halt so, vor dem bist du einfach, du musst in der Rallye einfach auf alles vorbereitet sein und da ist halt nicht mit cool, dann auch nur an der Hotelbar zusammensitzen oder irgendwie an Pool gehen oder mal einen freien Nachmittag irgendwas durch, sondern du bist halt da in deinem Biwak und wenn du Glück hast, hast du Handyempfang, wenn du Pech hast, wie jetzt auch bei der Dakar im Empty Quarter, hast du 3 Tage genau gar nichts. Aber das ist zum Beispiel was mir tausendmal mehr taugt an der Rallye wie bei allem anderen. Also ich war jetzt natürlich, bin ich in der Rallye mehr drinnen jetzt wie bei Moto 3 oder Moto 2, aber die Gemeinschaft und den Teamzusammenhalt, den wir haben, es ist extrem cool. Wenn ich mir vorstelle, 3 Wochen lang mit Fremden in der Wüste zum Zelten, war das eine Katastrophe. Aber mit deinen besten Freunden 3 Wochen lang in der Wüste unterwegs zum Sein, ist echt irgendwie verdammt cool. Und
Ja, cool. Also dann ist das schon, was man, also wenn man den Rallye-Sport intensiv verfolgt, dann hat man schon irgendwie so auch das Gefühl, dass das, ich meine jetzt mit den in dem Teams oder für die Teams, wo du arbeitest und so, das ist natürlich die Topspitze der Welt in dem Sport, also auch mit den Fahrern und so. Das ist ja vergleichbar, keine Ahnung, am MotoGP, gut, Valentino Rossi jetzt ja eher raus, aber so, ne,
Ja.
das ist ja so irgendwie, wenn man es vergleicht, die Liga, worüber man spricht einfach. Und man hat aber trotzdem das Gefühl, auch wenn man das nur so leider, sag ich mal, aus dem Fernsehen oder so kennt, dass das alles extrem nahbar ist irgendwie. Gerade deshalb, weil halt es schläft am Ende doch jeder in einem Camper oder in einem Zelt und jeder sitzt in der Wüste und es regnet und so. Und dann sieht man irgendwie, jeder wärmt sich irgendwie halt an einem Lagerfeuer, weil es arschkalt ist morgens und so. Und
Ja.
das vermittelt einfach so einen nahbaren Eindruck irgendwie. Anders jetzt, wie wenn ich zu einem MotoGP-Rennen gehen würde, wo ich sagen würde, ja, da komme ich ja höchstens wahrscheinlich gar nicht in die Boxengasse oder so, außer ich habe irgendwie ein spezielles
Ja,
Ticket oder so.
auf jeden Fall. Also bei uns ist der Biwak ist offen und natürlich wollen wir jetzt nicht, dass die ganzen Leute in unserem Zelt, aber wenn man da draußen steht, wir holen jeden rein, jeder darf ein Foto vom Bike, mit dem Bike machen, genau, das ist alles überhaupt kein Problem. Leider in Saudi-Arabien gibt es nicht so viele Fans vor Ort, die
Das
jetzt,
stimmt, ja, das hat sich so
genau,
verändert, ne, in
aber
der Rallye.
genau, das ist, und die kennen leider nur die Saudi-Arabien-Dakars, deswegen weiß ich nicht, wie das davor war, aber na, also wir versuchen schon einfach das, genau, dass man, das irgendwie so das Team zum Anfassen sind, dass man irgendwie ein bisschen, zumindest unsere Fans was mitgeben, wie das bei uns abläuft und dass genau jeder ist da, weil er da sein möchte. Ansonsten tust du Rallye nicht. Und es geht nur miteinander, weil ansonsten, genau, wird es schwierig.
Ja, sehr, sehr cool. Jetzt muss ich, also ich will eigentlich gar nicht so viel mit dir jetzt speziell über die Dakar dieses Jahr quatschen, weil mich das viel mehr interessiert, was so hinter diesem Ganzen steckt, was wir so irgendwie eben dann in den Medien mitbekommen. Aber ganz kurz, wie hast du die Dakar dieses Jahr wahrgenommen? Für mich persönlich und auch für Howie, mit dem wir Dakar FM gemacht haben, war es ein wahnsinniger Krimi. Ich meine, für euch war ja der Auftakt mit zwei schweren Stürzen ja schon echt. Boah, wo wir gesagt haben, Mensch, die Armen, da startest du so ins Rennen rein und dann der Vorjahressieger fällt dann gleich aus. Und Matthias Wagner mit der Verletzung am Handgelenk, wo man ja irgendwie jeden Tag so mitgezittert hat, kann er weiterfahren oder nicht, oder was ist denn jetzt? Und dann gewinnt er das Ding doch zum Schluss in einem absoluten Krimi. Ich glaube, ich habe noch nie so eine spannende Dakar gesehen. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie hast du das dieses Jahr wahrgenommen?
Also für mich war es die schönste Dakar von den vier, die ich jetzt gemacht habe. Das Team war extrem cool. Wir waren insgesamt 41 Leute, also eine große Truppe. Aber irgendwie hat das alles einfach gut zusammengepasst. Also ich bin schon mit einem guten Fuhr hingefahren. Es war jeder motiviert, jeder hat sich extrem darauf gefreut. Auch dass wir gewusst haben, es wird lang. Es werden vor allem in der ersten Woche lange Stages. Es ist tricky. Es gibt mit diesem Bonus, bisschen was Neues, wird vielleicht weg von dieser Strategie, die es eigentlich jeden aufregt, dass man einfach mal sagt, okay, der Beste ist so Gewinner und nicht der an die richtigen Dog hinten oder vorne startet. Also wir waren eigentlich extrem motiviert schon davor und genau, dann hat es angefangen und dann am ersten Tag noch, keine Ahnung, nicht einmal 50 Kilometer, fast, okay, Sammy hat es geschmissen, wir haben dann im Grunde, es geht immer nur darum, dass einer gut geht. Und es war dann relativ schnell die Entwarnung da, aber es war halt schon ein Schock für uns, weil der Sam ist extrem fleißig und extrem früh trainiert und ich habe ihn wieder ganz vorn mit auf der Liste gehabt für auch den Dakar-Sieg dieses Jahr.
Ist ja auch eine super
Und wir
starke
haben dann einfach
Weltmeisterschaft gefahren. Ich meine, er ist Weltmeister geworden,
extrem.
hat das gewonnen und so. Und der war ja wirklich, also so wie ich das verfolgt habe, echt auf einem super Niveau und hat auch immer so in den Interviews einen Eindruck, dass er echt motiviert ist und dass er schon so two in a row, also klar, jeder will die Dakar gewinnen, aber
Ja,
also die Motivation hat
na,
gepasst,
extrem.
sagen wir mal.
Voll auf alle Fälle. Und deswegen war es dann einfach so Schock. Und dann denkst du halt schon, okay, krass, jetzt haben wir Tag 1 und Ohren verloren, bleiben noch 6. Und dann ist irgendwie so weitergegangen. Dann war am zweiten Tag das. Und dann ist der Ricky ausgefallen. Und dann haben die zwei Heroes das Benzin verloren. Und irgendwie war es dann echt jeden Tag, dann ist das mit dem Hearsay. Und jeden Tag hast du irgendwie an Fahrer, der vorn mitfährt, irgendwie verloren.
Ja.
Und dann haben wir schon gesagt, boah, und es war dann die Fahrer immer, die haben gesehen, boah, fuck, es kann einfach alles vorbei sein.
Ja,
Und
ja.
das war ja dann schon, quasi, das Ziel war einfach dann vor allem diese lange erste Woche bis zum Ruhetag
Die war ja
einfach
extrem lang auch,
sitzen
ne?
bleiben. Ja, boah, die Jungs waren teilweise gescheit. Und dann lange lesen und dann war es so kalt. Dann der Regen, das ist einfach auch noch dazu gekommen. Es war eh schon zart, aber dann durch das war einfach dann wirklich. Also, sie waren schon geschafft.
Das denke ich mir, das
Und
denke ich mir.
ja, genau. Aber ja, dann haben wir eigentlich ja gut in die zweite Woche gestartet und haben ja eigentlich ja mit Skylar, Tobi und auch Kevin da vorne drinnen eigentlich immer jemanden da overall vorne drin gehabt, der Luciano mit drei super Stage-Wins. Also von dort an ist eigentlich wirklich gut für uns gelaufen. Das hast du an der Stimmung gemerkt. Die Stimmung war gut im Team, war gut mit den Fahrern und dann ist eigentlich echt nur noch darum gegangen, okay, diese zweite Woche mit die eher in kürzeren Stages einfach keine Fehler mehr zu machen.
Ja.
Und das dann aber auf 43 Sekunden zum Geld ist. Es war dann für uns auch. Ich meine, das Gute ist, wir haben es unter uns ausgefahren. Also es war dann im Grunde, okay, Tobi, Kevin, Skylar, so D. Natürlich konnte immer was passieren, aber du weißt die natürlich für alle, aber es war für uns danach ein Krimi. Es schien sich einfach, wenn alle drei über der Ziellinie waren, du weißt, dass alle drei da sind und dann ist eigentlich egal.
Ja. Ach, Wahnsinn, ey. Das ist jetzt, du hast perfekt zur nächsten Frage übergeleitet von mir. Und zwar, du hast ja schon so ein bisschen umrissen, was deine Aufgaben sind. Wir kommen da nachher auch nochmal so genauer drauf zu sprechen. Aber die Rallye-Fahrer von euch jetzt, wo jetzt von dir betreut werden, zum einen, klar, die sind alle super professionell, gar keine Frage, aber auch super unterschiedliche Typen. Von ihrer, also zumindest was, soweit wie wir das beurteilen können, von den Interviews. Und aber auch, glaube ich, ein ganz schön verrückter Haufen. Wie ist das, zusammenzuarbeiten, die betreuen zu müssen, zu gucken, dass sie an der richtigen Stelle sind und so weiter und so fort, mit so einem verrückten Haufen Rallye-Fahrer? Weil gerade so bei Sanders und Toby Price und so, denke ich mir immer so, boah, den sieht man den Quatsch eigentlich schon an, irgendwie, dass sie auch sicherlich
Ja.
gut feiern können und Spaß haben und so. Und das stelle ich mir schon auch spannend vor. Wie ist das, mit denen zusammenzuarbeiten?
Genau das macht's aus. Genau das ist es. Lustig und einfach, genau, sie selber manchmal nicht zu ernst zu nehmen, das ist echt sau cool. Und genau, es ist ein großer Haufen und alle Fahrer sind anders und jeder muss irgendwie, du musst mit jedem einfach ein bisschen anders umgehen und jeder hat seine Art und dafür muss man sie einfach kennenlernen. Und jetzt kenne ich die Jungs doch schon 4 Jahre und es wird immer leichter, weil du einfach weißt, okay, in den Situationen kannst du dem Fahrer so am besten helfen, an anderen lost einfach einmal 2 Stunden und wenn der dann reden möchte, dann kommt er schon. Das ist, genau, ich versuche einfach da ein bisschen, dass sie wissen, dass ich da bin, wenn sie was brauchen. Aber genau, im Grunde haben wir echt eine coole Truppe und es macht Spaß und das ist da immer mein Ziel, dass jeder einfach Spaß hat und dass die Stimmung gut ist, dass die Fahrer wissen, wir haben im Grunde da, um Erna die bestmögliche Ausgangslage zum geben. Das Bike, die beste Gear, das beste Setup, das beste Essen, den besten Schlaf in dem Camper. Wir schauen, dass alles außenrum passt, dass sie nur noch aufsitzen müssen und sich auf Ernas Job konzentrieren können. Und das wertschätzen auch alle extrem. Und sicher gibt es manchmal ja, Chaos oder einmal Spannungen und Streit oder was auch immer, aber im Großen und Ganzen haben wir echt, wir sind eine große Family, da passt auch nicht immer alles, aber am Ende raufen wir sie immer wieder zusammen.
Ja, sehr cool. Das heißt, du bist einfach auch so für die, also ja, Ansprechpartner, wenn die einfach mal irgendwie, keine Ahnung, denen geht was durch den Kopf. Das ist ja auch, wenn du irgendwie so viele Stunden auf dem Motorrad sitzt am Tag mit dir alleine, dann kommen ja auch einfach so vom
Ja.
Mindset viele Gedanken hoch und so, und wo du ja auch sagst, hey, da bist du auch da, Ansprechpartner und so, was ja dann jetzt gar nicht in so einer ratifizierbaren Tätigkeit ist, dass man irgendwas organisiert oder so.
Genau. Ich versuche großenteils einfach ja ein Freund zu sein und dass jemanden haben. Du bist extrem lang weg von Freunde, von Familie und genau, hast ganz viel Zeit mit dir allein. Und dann ist es einfach schön. Das geht mir auch so. Also das tue ich nicht nur für die Jungs, das tue ich auch für mich, weil wenn man 3 Wochen irgendwo ist, dann da freut man sich einfach, wenn man mal ein anderes Gespräch führen kann, das jetzt nicht über Rallye und über das Rennen oder sowas geht. Und
Ja.
sicher hat man mit manchen Jungs mehr, mit manchen weniger, aber ich glaube, jeder weiß, dass er ratschen kann, wann er gern möchte.
Ja, voll cool. Das ist das echt, ja, da kriegt man wirklich Bock, mal so eine Rallye mit zu begleiten. Und
Unbedingt.
ja, auf jeden Fall, ey, das ist, also wie gesagt, wenn ihr jemand braucht, ich kann prima Kaffee kochen oder so.
Sehr
Nee.
gut, bist du einkauft.
Ja, passt. Ich fand das auch, Adrian von Beveren, gut, der ist jetzt, fährt jetzt natürlich nicht bei euch mit von der Marke, aber der hat auch nochmal gesagt, dass er das so krass findet. Sie haben ihn zu der Malemoto oder Original bei Motul-Klasse befragt, dass er halt auch sagt, also er hat da größten Respekt, aber dass auf dem Niveau, wo jetzt auch eure Jungs fahren, das würde überhaupt nicht gehen in der Klasse. Das heißt, ihr als Team seid ja auch ein wahnsinniges Fundament, so das Rückgrat für die Leistung letzten Endes, wo die fahrerisch abrufen können, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, die Jungs kommen dann zurück und dann ist eigentlich alles, die stellen an der Moped ab, dann gibt es quasi so einen technischen Debrief, ob es irgendwas geändert wird für den nächsten Tag. Und dann kriegen die Jungs dann das Essen schon fertig. Dann haben die Jungs einen Camperhelfer, der ja noch die Helme putzt, die Stiefel putzt, schaut, dass das Ganze, dass der Gewand wieder fertig ist für den nächsten Tag. Dann haben wir also unser Sportmanager. Schaut dann, oh, okay, wir kriegen ja nicht mehr viel Informationen über die nächste Stage, aber er schaut sich, oh, okay, wie ist wieder, wo ungefähr, was kann das Terrain sein, wir kriegen dann immer so eine Prozentansage, okay, so viel Dünen, so viel Sand, was auch immer, er schaut sich das dann ein wenig an und macht dann so ein kurzes Briefing mit die Fahrer, auch wenn es um Strategie geht, das wird einer quasi alles vorbereitet, dann kriegen sie ein Abendessen und dann, ich sage einer genau, okay, da ist euer Zeit, wann ihr aufstehen müsst, da müsst von unserem Camp losfahren, dann da ist Exit Bivouac, zu der Zeit müsst, kriegt ihr Roadbook, bla bla, das ist alles, wird dann alles vorgekaut. Das heißt, eigentlich müssen sie an nichts mehr denken, außer dass dann der Früh dann wieder losgeht und aufs Bike geht. Und das ist auch unser Ziel, dass sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können. Und
Ja,
für die
ja.
Malle-Mutti-Jungs, das ist extrem. Die kämen ja teilweise erst 3, 4 Stunden, teilweise 5, 6 Stunden später zurück, müssen dann als Bike-Servicen, das machen bei uns ja natürlich alles die Mechaniker, bauen dann ja eine Zeit auf, müssen dann schauen, okay, wir dann sie eine Wäsche waschen oder was auch immer.
Ja.
Und dann so Kleinigkeiten, Camelback auffüllen, dann, was weiß ich, was dann nächsten Tag zum Essen mitnehmen und lauter so Zeit und dann am nächsten Tag in der Früh wieder alles zusammenfalten und dann geht's wieder los. Also
Auch schon
null kein Respekt an die.
allein schlafen, Zelt versus Camper, ne? Klar, wenn du ein richtiges Bett
Ja,
hast und so
extrem.
und einfach so diesen Platz, dieses Raumgefühl, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Wohnmobil ist und nicht deine Wohnung zu Hause oder so, ist das ja
Voll.
komforttechnisch schon eine ganz andere Geschichte, wo du viel besser erholst einfach und so. Das ist, ja.
Voll, du kannst dir einfach mal zurückziehen, ja, mal ja dir zu machen. Und ja, und jetzt mal, wenn's kalt ist, kannst du einheizen. Wenn's warm ist, kannst du die Klimaanlage einschalten. Das
Das
ist
war
alles
dies
in
ja auch,
einem
ne? Das war ja
Zelt, das ist,
teilweise so kalt. Ich habe allein vom Zugucken habe
ja.
ich schon gefroren. Das war schon so, oh
Ja,
nee.
boah, die Jungs sind echt teilweise zurückgekommen und haben einfach nur gezittert. Und
Wahnsinn.
dann fährst du deinen Camper auf 34 Grad ein und dann ist der Doschi kuschelig, wenn sie
Ja.
zurückkommen.
Ja, oder du sitzt
Genau,
halt im Zelt
Tara.
im Regen am besten dann noch und denkst
Genau,
dir so, was,
genau.
warum bin ich hier? Ja,
Voll,
Wahnsinn.
voll. Also, na,
Voll.
riesen Respekt an
Voll
alle, die
cool.
das Aloha durchziehen.
Ja. Jetzt würde mich einmal interessieren, du hast jetzt schon so ein bisschen beschrieben, ne? Ihr macht so ein Briefing dann und was passiert, wenn der Fahrer nach Hause kommt, ihr habt ja, oder nach Hause ins Biwak kommt, ihr habt ja auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon auch so ein bisschen eigene Physios dabei und so, also wirklich so das Rundum-Paket.
Genau.
Aber was passiert denn? Also jetzt ist der Fahrer losgefahren und hat sein Exit-Biwak und ist jetzt auf der Liaison. Was passiert denn dann beim Team? Also was ist dann bei euch los? Sicherlich gibt es Unterschiede, ob das Biwak umziehen muss an dem Tag oder eben ob es stationär bleibt, wenn
Genau.
er eine Loop-Section hat. Aber was passiert so lang beim Team?
Also, jetzt sagen wir einfach mal, genau, wir fahren an dem Tag weiter. Also, wir waren eigentlich immer schon größtenteils an dem Abend davor ab, weil es in der Früh einfach immer schnell gehen muss. Vor allem, wenn unsere Verbindungsetappe lang ist, müssen wir teilweise die LKWs schon davor losschicken. Und unser Ziel ist immer, dass wenn die Fahrer zurückkommen, dass unser Biwak schon wieder steht. weil es einfach dann kann es geil losgehen. Das heißt, das ist also was, was ich immer anschaue, okay, wie lang haben wir am nächsten Tag, wann müssen dafür die LKWs losfahren, müssen das Wasser tanken, müssen Diesel tanken. Das muss alles gerechnet werden und dann haben wir Wake-up-Time fürs Team und eben dann Leave-Bivac-Time. Und jetzt sagen wir mal, okay, es ist nicht so weit, dann warten wir normalerweise auf den letzten Fahrer. Und dann kommt es halt auch darauf, wo Assistance erlaubt ist. Manchmal dürfen wir zum Start von der Speziale, manchmal dürfen wir zumindest bis zu einer bestimmten Kilometer mit hin, je nachdem, ob die unsere Verbindungsetappe gleich ist mit der Liaison A.
Ah,
Nur
okay.
dann, genau, nur dann darf das Team Service machen auf der Strecke, sage ich mal.
Ah, okay, und
Das
das
heißt,
könnte
die
dann zum
dürfen
Beispiel
wir
was
auch
sein,
immer erst am Vordock.
das kann dann sein, ihr packt zum Beispiel nochmal einen frischen Satz Reifen direkt am Start drauf, so dass die Jungs mit
Na,
kompletten Reifen, oder ist das
darf
verboten?
man nicht.
Ah, okay, ach
Das darf
krass.
man nicht mehr. Seit 2 Jahren, also es gibt nur jeden Tag einen Reifen und der darf nicht gewechselt werden.
Ach krass. Ja, weil
Bei der Marathon
kenn das
Stage.
noch so mit dem Wechseln und so, dass
Genau,
vorm Start
genau,
frischen Satz
genau.
Reifen drauf und so und
Ja.
ja.
Nö, das darf man leider nicht mehr. Genau, das darf man nicht mehr. Das war früher, genau. Aber sonst, wann nur irgendwas ist. Aber eigentlich, also dieses Jahr war eigentlich nie irgendwas. Aber falls. Wir letztes Jahr, keine Ahnung, das hat ja dann der Sanders einmal geschmissen auf der
Oh,
Liaison
so
und der
ärgerlich.
Kevin
Ey, auf eine
hat auch
Liaison.
einmal geschmissen und ja, und dann haben wir einfach da und dann dürfen wir helfen. Wann das nicht auf einer Common Liaison ist, dürfen wir nicht hin.
Ah, okay,
Und
krass.
genau. Genau. Und oft ist dann so, wir haben 3 VW-Busse insgesamt mit dabei und in 2 davon sitzen eben die Mechaniker. Und die warten dann auf, wann jetzt also die Start von der Speziale ist bei Kilometer 80 und es ist Common Liaison, das heißt, wir warten dann am Start, bis alle Fahrer gestartet sind, just in case. Du
Ja.
weißt es nie, wann irgendwas ist. Und dann fahren wir quasi in den anderen Biwak. Die LKWs fahren immer durch, die Camper fahren immer durch. Wir müssen dann eben schauen, dass wir immer volltankt haben und dass das Wasser voll ist für die Duschen und auch zum Bike waschen. Und dann kämen wir ins nächste Biwak. Der macht meistens immer erst zwischen 11 und 30:30 auf. Und dann der von Verei und dann bauen wir wieder auf. Und
Ja.
dann, je nachdem, wann die Fahrer zurückkommen, kommen wir irgendwie noch schnell Mittagessen gehen. Und dann natürlich wir kriegen ja auch nicht mehrere mit, wir jetzt einer daheim und wir schauen in diese App. Du musst dir das dann vorstellen, sitzen dann 34 erwachsene Leute, alle vorm Handy und drücken die ganze Zeit aktualisieren, aktualisieren,
Oh,
aktualisieren. Und
grandios,
dann schreien
ja.
wieder irgendjemand, oh, bei mir ist es schon da und bei mir noch nicht. Und ja, das ist
Oh, ich kann's
immer
mir
Horror.
vorstellen und ich find's genial.
Ja.
Ich kann's mir so richtig, wie man da mitsitzt und fiebert und wenn wahrscheinlich auch
Voll.
so die Erleichterung, wenn dann der erste Fahrer heil im Biwak auftaucht und so und man dann denkt, oh Gott sei Dank, der
Voll.
ist schon mal wieder safe angekommen von der Stage und so. Aber ich kann's mir richtig vorstellen, wie man da mitfiebert, ja.
Ja, das ist, na, da ist mal, ja, und dann, wenn der Iritrack mal wieder nicht funktioniert oder so, das ist echt nicht cool, weil man einfach gar keine Info hat von die Jungs und
Das ist ja auch so
ja,
zum Road
aber
Racing der
genau.
große Unterschied, ne? Ihr habt gar nicht die
Ja,
Möglichkeit,
extrem.
eine Funkverbindung oder irgendwas oder so. Das
Gar
ist,
nicht.
ja, im besten Fall, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die Fahrer ein Handy dabei. Im besten Fall können sie vielleicht vom Handy aus anrufen, wenn da gerade zufällig Empfang ist. Und dann ist aber auch
Genau, also
schon Ende.
das muss aus sein während der Stage. Also sie dürfen quasi das Handy nicht auch haben. Sie haben das Sat-Phone am Bike für Notfälle. Aber im Grunde das erste Mal, wenn ich was von einer her, wir haben bei der Dakar immer unsere Partner von Red Bull an der Finishline, weil die da hi dürfen, wir dürfen da ja nicht hi. Und die schicken immer dann so Quotes von die Fahrer durch. Und das ist dann eigentlich das Erste,
Ah,
wo wir
okay.
mal sagen, okay, ich meine, wir sagen die Zeiten. Das heißt, wir sagen dann, okay, zwischen Kilometer 63 und 110, was auch immer, hat er 3 Minuten verloren, was war da? Hat er sich verfahren, irgendwas, was auch immer. Und da hören wir eigentlich dann das erste Mal so richtig, okay, wie war der Dog eigentlich für die Jungs? Und wann dann die Liaison B, also der Weg von Zielspeziale zurück ins nächste Biwak, kurz ist, dann wissen wir eh gleich. Aber teilweise waren das ja dann in der zweiten Woche 350 Kilometer.
Ja.
Dann war es erst einmal 3 Stunden, bis die Jungs überhaupt da sind. Und dann, genau, und dann redst du mit Erna. Und dann erzählst du halt einfach einmal, wie es so war, durch was haben sie halt gefahren, hat sie es geschmissen, was war. Weil eigentlich wissen wir den ganzen Tag genau gar nichts. Und das ist schon richtig schade. Und da Da macht man sich ja dann oft einfach Sorgen, vor allem wenn irgendwann einmal was nicht passt.
Ja.
Dann, ja.
Ja, krass. Ach, das ist wirklich nervenaufreibend so, ne? Ich glaube,
Ja,
jeder, der
extrem.
mal vielleicht, also ich bin zweimal mit einem Team am Nürburgring in der Box gewesen und so ähnlich stelle ich mir das vor, ne? Man sitzt da auch und guckt auf diesen Zeitenmonitor und fiebert da mit und so ähnlich stelle ich mir das vom Feeling auch vor. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Und wie läuft das ab, wenn ihr jetzt das Biwak nicht umziehen müsst? Weil klar, ihr fahrt da ja auch teilweise Wahnsinnsstrecken. Ich meine, wenn die Fahrer irgendwie, die hatten ja teilweise fast 1000 Kilometer, 600 Kilometer, 800
Ja.
Kilometer, Wahnsinn. Ihr müsst ja auch ähnliche Strecken zurücklegen. Aber wenn man jetzt so eine Loop Station hat, wo ihr Gott sei Dank dann im Biwak bleiben könnt, wie sieht da so ein Tag aus dann für euch?
Je nachdem, wann Wake-up-Time ist, wann jetzt echt First Bike um 3:30 Uhr ist und wir dann um 2:30 Uhr aufstehen, ist einfach dann schon nochmal, dass man sich nochmal hinlegt. Die Dakar ist extrem lang, das heißt, man muss schlafen, wann man zum Schlafen kommt. Und vor allem, wann die Fahrer in der Früh eine lange Liaison haben und der Start erst später ist. Also wir schauen immer alle natürlich, dass wir wach sind, wann die Fahrer los sind. Aber wenn die jetzt einfach nur 2, 3 oder 4 Stunden haben, bis der Start ist, dann ist für viele einfach nur mal okay ins Bett
Ja.
oder mal ein bisschen Zeit für sich selber. Mal eine Runde laufen gehen oder ein paar Squats machen. Wäre mal für die Fahrer so quasi so Radl auf so einer Walze mit dabei. Da radeln oder mal in Ruhe duschen gehen oder sowas ist dann
Ja.
für so Loop Stage Mornings eigentlich immer ganz cool. Mal mit dem Team frühstücken gehen in Ruhe und nicht unterm Geh essen und genau, einfach so bisschen eigene Zeit
Genau,
ist
das
es.
sind für euch dann
Genau.
auch so diese Momente, wo man mal so ein bisschen die Akkus wieder aufladen kann, weil, wie du sagst, es ist
Genau.
extrem lang, es ist extrem anstrengend. Auch gerade die Mechaniker, wenn, je nachdem, was am Bike ist, die ja dann wirklich bis spät in die Nacht oder in die frühen Morgenstunden, und da
Genau.
ist ja auch nicht viel Zeit, ne? Je nachdem, wenn die da 16, 17 Uhr ankommen und dann müssen die aber, keine Ahnung, um 3 Uhr schon wieder losfahren, das ist ja nur ein begrenzter Zeitrahmen, den man da hat, bis das Bike natürlich dann
Genau.
wieder topfit sein muss.
Genau,
Ja.
genau. Und da, na, da ist dann schon manchmal gut, wenn man mal einfach ein Loopstate hat und dann, genau, mal in der Früh nicht alles. Und das Schlimmste ist nicht im Zelt schlafen, sondern das Zelt in der Früh zusammenhalten.
Ja.
Das ist das Allerschlimmste, weil es ist einfach immer Chaos und immer dreckig und, oh, und dann ist es kalt und du denkst da halt, oh, halt ziehe ich ja frische Hosen und ein frisches T-Shirt durch und dann fällt das Zelt zusammen und dann bist du wieder sternverträgt. Und
Ich
das,
verstehe das voll,
genau.
ey. Ich
Das
verstehe das
ist
so. Also
einfach cool.
ich gehe ja auch super gern campen, aber für mich ist morgens immer der schlimmste Moment, weil ich auch bekennender Warmduscher bin, muss ich an der Stelle mal zugeben. Wenn ich dann im warmen Schlafsack liege und merke, boah, es ist voll kalt und du musst da jetzt aufstehen. Und im Zelt ist es einfach kalt und eigentlich finde ich das nicht gut, aber ich muss jetzt aufstehen.
Vollgas, ja,
Boah.
und zwar zu einer unmenschlichen Zeit. Und
Ja.
dann stopfst deinen Schlafsack ein, packst deine Matratzen ein, tust deinen Koffer wegen zusammen und genau. Und dann, also ich stehe immer schon 10, 15 Minuten eigentlich vorm Official Wake-up auf, weil das Schlimmste ist für mich Stress in der Früh. Ich
Ja.
hasse das. Wann
Ja.
ich, genau, da stehe ich lieber nur ein bisschen früher auf und gehe dann in Ruhe meine Zähne putzen und genau, wasche mir mein Gesicht und dann bin ich ready für den Tag. Genau, da gibt es meistens dann Kaffee und irgend so ein Müsli oder so aus dem LKW und dann, genau, startet der Tag.
Wie macht ihr das mit Verpflegung? Also gerade Müsli zum Frühstück. Aber also es gibt ja Verpflegung offiziell von dem Veranstalter von den Rallyes dann, von der ASO. Und so, ihr habt
Genau.
aber auch ja eigene Köche dabei oder so oder eigene Verpflegung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sprich, ihr geht dann auch vor Ort einkaufen oder geht ihr auch viel beim Veranstalter essen oder mixt ihr das, je nachdem, was es wo gibt am Tag? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, wir hatten einen Koch dabei und die Camperhelfer haben dem ein bisschen geholfen, aber wurde nur für die Fahrer gekocht. Also nur für unsere 7 Fahrer. Team geht ganz normal jeden Tag Mittag oder Frühstück, Mittag, Abendessen im Biwak, weil das Essen echt okay ist. Also, es war wirklich, es gibt eigentlich jeden Tag, es gibt halt viel Fleisch, aber das brauchen die Jungs, ey, das gibt Kraft, das passt so, und man darf halt nicht so horglig sein, aber das Essen ist wirklich okay. Es gibt da immer Pasta und eigentlich immer einen Salat. Das Gute ist, du musst in Saudi nicht aufpassen, was du isst. Das ist anders wie in Marokko,
Ja,
wo du
ja.
einfach wirklich aufpassen musst. Das heißt, wir waren immer Mittag und Abend auf alle Fälle im Biwak und beim Frühstück, je nachdem. Also wir haben so, ja, das sind quasi so Päckchen, wo du nur Wasser oder Milch reintust und dann werden dir so Haferflocken mit, das ist so Schoko oder Beeren oder so zeigen. Und das kommt extrem gut an, weil das einfach schnell geht in der Früh. Weil
Ja,
da
ja.
vorne bis zu dem Catering-Zelt läuft und dann wieder zurück. Das machen wir wirklich nur, wenn der Loop ist. Dann gehen wir im Zelt frühstücken. Ansonsten oder so ein Knoppers in der Früh oder so, das klang da manchmal.
Genau, schnell Energie rein und
Genau.
weiter geht's.
Genau. Vor allem ist teilweise, du bist ja dann, das ist ja dann heute 4 in der Früh, da ist eigentlich noch nicht zum Frühstücken, aber
Ey,
irgendwie bist
da
du halt
müsste
dann
ich
wach
mich
und denkst du
zwingen.
so,
Da müsste ich mich echt
ja,
zwingen, ey,
genau.
boah, das ist echt so. Also einen Kaffee würde ich schaffen um die Zeit. Also, ja.
Meistens ist es einfach nur Kaffee und dann nimmt man sich irgendwas mit für die Fahrt dann, dass man dann um, genau, um 8 oder 9 ja mal was zwischen die Zähne kriegt. Und ansonsten, wir haben so, ja, so Knäckebrot, Thunfisch und so haben wir immer im LKW. Also da kann man sich ja immer was nehmen, wenn jetzt das im Biwak nicht so seins ist. Und das Schlimmste, Schokolade. Und das ist Horror. Es liegt überall was rum. Wir haben halt Mandelschnitten mit
Oh,
dabei,
geil.
Kinderschokobons, Kinderschokolade, die große Milka mit die Haselnüsse,
Oh,
saure
jetzt habe ich Bock auf was
Gummibärchen.
Süßes, ey, und ich
Oh,
bin gerade
es
dabei,
ist so
weniger süß zu
schlimm.
essen.
So schlimm und oh ja, aber irgendwie brauchst du das dann da. Das ist so ein bisschen so Soul Food und ja, na, das ist, aber das, ja, die Schokolade ist auf alle Fälle gut
Ja,
gegangen
voll.
dieses Jahr auch wieder.
Ja, stimmt. Also
Aber wir
Schoki
müssen nicht
ist
mehr hungern,
definitiv
Anna.
Nahrung für die Seele und ich glaube aber auch,
Ja.
dass ja an den ja dann fast 3 Wochen auch echt genügend Kalorien durchhaut. Also wenn man ohne schlechtes
Ja.
Gewissen Schokolade essen kann, das ist es sicherlich, wenn man gerade auf der Dakar ist irgendwie.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Na, das passt. Ja, es gibt tendenziell, nehmen die Leute eher ab, wie jetzt so, obwohl jetzt die Ernährung und halt die Bewegung. Ich meine, du machst ja keinen Sport, aber also ich habe fast jeden Tag meine 20.000 Schritte zusammengebracht.
Wahnsinn,
Und ich schaffe
ja.
wieder heim mit einem Bürojob nicht, genau.
Ja, de nee,
Und einfach die Tage
definitiv.
halt so lang.
Ja.
Genau. Also das gleicht sich dann, glaube ich, wieder aus. Da darf man schon mal Ripper Schokolade
Jetzt haben wir das
essen.
Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt, ne? Von wie so ein Dakar-Tag und mit Enten mit Schokolade. Aber mich würde noch mal interessieren, die Dakar oder generell Rallye fahren, egal ob es jetzt die Desert Challenge in Abu Dhabi ist oder die Andalusia Rallye oder was auch immer. Das ist ja auch nichts, wo man sich jetzt so mal überlegt und sagt, ach cool, das ist nächste Woche, da fahre ich mal mit. Das
Ja.
ist ja ein wahnsinniger Akt auch an Logistik, an Vorbereitung, an Visas, an Flügen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich habe ich irgendwie jetzt nicht mal ein Drittel davon aufgezählt. Kannst du mal so ganz grob beschreiben, was läuft ab vor so einer Rallye? Wir können ruhig die Dakar nehmen oder wahrscheinlich ist das relativ egal. Was läuft davor ab und wann fangt ihr konkret an zu sagen, okay, jetzt ist in X Monaten Dakar, wir fangen mal an, die Checklisten durchzugehen und so weiter und so
Ja,
fort.
also Vorbereitungszeit ist natürlich von der Dakar am allerlängsten, weil da einfach die meisten Leute dabei sind, das ist das Längste, das Größte. Also ich sag so, im Juni, Juli wird eigentlich gestartet mit, okay, wer ist mit dabei? Und so, wir haben für die Dakar viele externe Leute mit dabei, eben vor allem diese Camperhelfer oder eben Physios, ein Doktor, jetzt wird es mit dem Koch und Leute so zeigen. Und da schaue ich dann eigentlich immer schon so, okay, wer kommt da in Frage, wen nehmen wir da mit? Dann, welche Fahrzeuge nehmen wir mit? Wir haben immer die Camper, da haben wir super Kooperation mit Adria. Da geht es dann darum, okay, wie viele Camper brauche ich, welche Camper brauche ich? Dann, dieses Jahr haben wir so einen großen Auflieger noch mitgehabt, einfach um da die Küche mitzunehmen, das ganze Material. Das war unser Office. Den haben wir uns von unserem Marketing ausgeborgt. Das ist dann eher so, okay, was ist unser Dakar-Fuhrpark? Kommt da immer drauf an, wie viele Fahrer man dann letztendlich wirklich hat. Und genau, dann geht es halt irgendwann los mit, okay, wir wissen die Route oder wir wissen zumindest Start und Ende. Dann schaue ich Flüge. Bis jetzt war was einfach, weil es hat so Charterflüge gegeben, aber ansonsten schaue ich halt ganz normal, okay, die Flüge und ich muss dann schauen, wir haben, glaube ich, 9 verschiedene Nationalitäten oder 10 oder zumindest halt unterschiedliche Flughäfen. dass das alles irgendwie ein bisschen zusammenpasst,
Mhm.
dass man da auch geht und dass ich halt einfach den großen Haufen dann alle an einer Zeit alle zusammen habe. Das ist halt immer so die Schwierigkeit. Und dann eben Hotels war jetzt bei der Dakar auch nicht relevant, weil wir von Tag 1 in diesem Sea-Camp waren.
Stimmt, ja.
Genau, aber ansonsten waren wir eben in Jeddah oder dann auch in Dammam. Da schaue ich dann einfach, was ich finde. Und genau, und dann natürlich ein Riesending ist die Registrierung von alle Fahrer, von alle Teammitglieder. Du musst das alle bei der Dakar ist eigentlich super, weil es ist so eine Online-Plattform, da lade ich alle Sachen hoch, auch die ganzen Pässe, die ganzen Infos, Notfallkontakte, Blutgruppen. Also ich weiß eigentlich alles von den Jungs, weil ich weiß, diese ganzen Infos alle muss für die Orga.
Ja. Ja, krass.
Genau, und für die Dakar dann natürlich waren es jetzt, wir kriegen immer neue Teambekleidung, dann die neue Race Gear. Das halt alles. Das ist halt vor der Dakar immer der größte Aufwand, weil wir eigentlich dann da eben Design oder wie es jetzt war, wir haben von Kenny zu Alpine Stars gewechselt und dann, genau, dann ist das eigentlich immer, also so September, Oktober haben mit Sicherheit die stressigsten Monate
Da
und dann
kommen ja auch
November
ganz
halt eben
viele
alles
Schnittstellen im Unternehmen dann
einmal.
zusammen, ne? Da ist Marketing natürlich mit dabei, die
Genau.
Grafikabteilung, wahrscheinlich auch aus dem Bereich Entwicklung und so, wo an den Bikes gearbeitet wird und optimiert wird und so. Die Fahrer müssen ja auch trainieren, also die koordinierst du ja wahrscheinlich auch, die Trainings. Ich habe gesehen, ihr wart in Marokko
Genau.
ja auch teilweise dann zum Trainieren und
Ja,
solche
genau.
Geschichten. Und das muss ja auch alles organisiert werden.
Genau. Eigentlich ist der Kalender voll. Aber wenn die Rennen, okay, er sagt, du hast vier Rennen und die Dakar. Aber es gibt eigentlich keinen Monat, wo nicht irgendwas anders passiert, wie ein Training oder ein Test oder ein Fotoshoot oder was auch immer. Genau, das läuft alles über mich.
Ach, krass. Wie viel Wochen bist du im Jahr unterwegs?
Also ich mache inzwischen jetzt nur mehr die Rennen. Ich war am Anfang bei den Tests auch mit dabei, aber ich komme einfach nicht zusammen mit dem Office dann. Das
Ja.
funktioniert nicht. Das heißt, du hast genau 3 Wochen Dakar, dann irgendwie so 2 Wochen, 2,5 Abu Dhabi, also 5, 5,5 und dann Marokko hat meistens 3 Wochen, also 8 und dann, ja, je nachdem, was die anderen 2 Rennen sind. Also ich sag, es sind 12 und 14 Wochen
Ja, krass, ja.
fix unterwegs, genau. Und dann, und die anderen mehr, also wir sind unser technischer Manager, der bei jedem Test und bei jedem Rennen ist. Der ist schon gut unterwegs. Also
Ja,
der ist schon
Wahnsinn.
mehrere unterwegs wie daheim. Ja.
Das schon echt. Und ja, und das ist ja auch, glaube ich, der Punkt, ne, was du vorhin auch meintest, wenn man da keine Liebe dazu hat zum Motorsport oder speziell dann auch zum Rallye-Fahren, dann macht man das nicht, weil das. Also das Unterwegssein, der Stress. Man hat jetzt ja auch da, auch wenn man im Office ist oder so, wegen den Deadlines und so, einfach nicht die Arbeitszeiten, dass man sagt, so, jetzt ist 17 Uhr, ich stempel aus und gehe nach Hause, morgen ist auch noch ein Tag und so.
Genau.
Das funktioniert ja da alles nicht so. Ne? Und deshalb, ja, also da muss ich mal wirklich riesen Danke an dich und aber natürlich ans ganze Team sagen, weil letzten Endes, ey, wir sitzen vor den Bildschirmen zu Hause und gucken in die App und so und verfolgen das und ihr bereitet uns ja oder halt Leuten wie mir damit eine wahnsinnige Freude und deshalb ist es so cool, dass wir sagen, ey, wir können wenigstens so ein bisschen damit mit dabei sein bei dieser Leidenschaft und so, die ihr da möglich macht, auch einfach.
Danke. Ja, na, das ist schön. Wenn das so rüberkommt, dann machen wir auf alle Fälle alles richtig.
Ja, voll, voll. Also ich hab da wirklich riesen, riesen, riesen Respekt davor. Und ich denke, jeder, der sich mal so ein bisschen mit dem Thema Rallye und Motorsport beschäftigt hat, auch gerade auch letzten Endes dieses Level an Fahrern, was man da geboten bekommt, wo jetzt da, denke ich mal, rausgekommen ist, dass das wirklich durch euch erst möglich wird, das so zu betreiben. Das schon, schon sehr, sehr cool.
Auf jeden Fall, ja, na, das ist.
Prima. Ja, Sarah, dann sage ich mal an der Stelle ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch jetzt für die kommenden Rennen, für die Weltmeisterschaft alles Gute. Ich drücke euch fest die Daumen. Vor allem, dass alle heil bleiben, dass alle Fahrer gesund bleiben, keine Stürze, dass das alles gut läuft. Und ja, würde mich freuen, wenn wir irgendwann hier mal wieder quatschen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr noch jemand braucht, der einen prima Kaffee kochen kann, dann ruft gerne an.
Hallo wieder nochmal, ne? Vielen, vielen Dank. Genau, war super, hat Spaß gemacht und jederzeit wieder. Genau, das ist
Ja, perfekt.
cool,
Dann.
wenn man einfach, genau, das bisschen Insight noch nach außen geben kann, weil es ist echt ohne das Mega-Team, das da hinter die Kulissen arbeitet, das ist alles nie zu funktionieren.
Genau, und das ist ja der Punkt, ne, was halt, warum ich es auch super fand, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, weil klar, das ist ja aber also fast überall so, ne? Klar, du siehst dann vorne natürlich den Sportler oder den Fahrer oder was auch immer, aber das Ganze im Hintergrund, die Trainer, die Physios, die Camperhelfer und so, also die ganzen Räder, die da ineinander greifen und so, die gehen ja halt ganz oft unter und die sind so cool und so wichtig und haben so viel spannende Geschichten zu erzählen, wie wir jetzt heute gehört haben. Genau.
Na, auf jeden Fall.
Ja, prima. Gut, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns bald wieder auf jeden Fall. Und ihr da
Genau.
draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut mal vorbei. Übrigens, das war jetzt ja auch eine Sonderfolge oder Premierenfolge, weil zum ersten Mal der Rallye Talk auf dem Bearcast Channel und auf dem SSMP Podcast ja, gesendet wurde. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. So,
Servus!
dann stopp.